Vor der Predigt dürfen wir einfach noch einen Moment stille sein, Jesus begegnen, der sich auf die Begegnung auch mit dir und mir freut. Herr, wir danken dir, dass du lebendig bist, dass du da bist, ja, und ja, dass du wirklich dich danach sehnst, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wir danken dir, ja, dass du heute im Gottesdienst zu uns redest, durch Lieder, durch Gebete, durch die Predigt, vielleicht durch die Begegnung mit anderen Menschen. Und wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen. Ja, die letzten Tage standen ja unter dem Thema My Way. Ihr kennt wahrscheinlich das Lied von Frank Sinatra. I did it my way. Ich habe mein Leben auf meine Art und Weise gelebt. So leben manche Menschen. Und wenn man so lebt, stellt mancher fest, dass die Sehnsucht trotzdem bleibt. Dass man vieles versucht und vielleicht am Ende mit dieser Einstellung nicht weiterkommt. Ich habe euch ein Bild von einem Buch mitgebracht von dem peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Er beschreibt darin die unermüdliche Suche und auch die erfolglose Suche des Malers Paul Gauguin. Der suchte auch das Leben und er hat an verschiedensten Orten gesucht. Er hat es nicht gefunden in der bürgerlich einengenden Kirchlichkeit seiner Familientradition. Er hat es in Liebschaften gesucht, auf Südseeinseln, in der Idee, dass er selber der Ankerpunkt seines Lebens sei. Er hat immer gesucht und letztlich hat er sich dabei kaputt gemacht. Und Vargas Llosa hat den Titel für sein Buch gewählt, um zu umschreiben, was Gauguin eben selber feststellen musste. Das Paradies ist anderswo, so heißt das Buch. Das Paradies ist immer anderswo. Es ist nie da, wo ich bin. Also seine Sehnsucht ist geblieben und so ist er wahrscheinlich auch verstorben. Menschen suchen nach Sinn. Das ist einfach in uns drin. Die suchen nach etwas, was ihr Leben sinnvoll macht. Viktor Frankl, Neurologe und Psychologe, der hat einmal dieses schöne Zitat gesagt, sobald die Leute genug haben, wovon sie leben können, stellt sich heraus, dass sie nicht wissen, wofür sie leben können. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo wir vieles haben und wissen, wie wir leben können, aber noch nicht unbedingt jeder weiß, wofür er leben kann. Und Frankl sagt, was wir Christen auch sagen, man braucht einen Sinn, der über ein Selbst hinauswächst, der größer ist als ich. Man muss etwas finden, was dem Leben Wert gibt. Dazu passt eben diese Geschichte von der Frau, die wir gesehen haben, die Frau am Jakobsbrunnen. Ich werde jetzt nicht mehr den ganzen Text lesen, wir haben es ja gesehen. Ich lese nur drei Verse aus dem Abschnitt aus Johannes 4 nochmal. Da sagt Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Zum Abschluss von dieser Maiwe-Woche möchte ich jetzt so mit drei Gedanken das irgendwie nochmal so versuchen, so zusammenzufassen, was die Referenten an den Abenden vorher eigentlich auch gesagt haben, ohne jetzt sie alle zu wiederholen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe den ersten Gedanken, klingt irgendwie logisch, ne? Der erste Schritt. Wir erfahren in der Geschichte, dass Jesus auf dem Weg eigentlich nach Galiläa ist und er geht jetzt durch Samaria. Das erscheint uns ganz normal, denn das ist der kürzeste Weg. Allerdings war es so, dass manche Juden diesen Weg bewusst vermieden haben, weil Samaritaner, die galten als unrein, das war ein Mischvolk, das waren keine echten Juden, so vermischt mit anderen Nationen. Und dann haben manche Juden lieber einen Umweg, einen Fußumweg von 3 Tagen gemacht, als durch dieses Gebiet zu reisen, um den Kontakt mit diesen Menschen zu vermeiden. Jesus geht den direkten Weg in dieser Geschichte. Ne? Er geht zu diesem Brunnen, wir erfahren es in dieser Geschichte. Warum macht Jesus das? Weil das ist ganz wichtig, Gott ist nie ein Gott, Jesus ist nie jemand, der sich von Vorurteilen irgendwie leiten ließ. Er hat die Menschen nicht vor in Schubladen gesteckt, sondern Jesus denkt anders als manchmal wir, als ich oder du. Der lebt nicht nach Vorurteilen. Und zum anderen, das wurde in der Geschichte deutlich, und ich glaube, das war auch wirklich der Sinn, warum Jesus da lang gegangen ist. Er wusste, ich muss dieser Frau begegnen. Da ist eine Frau, die sucht das Leben, die ist verzweifelt, die ist in Not. Und Jesus geht ganz bewusst dahin, in diese Gegend. Und man kann sich das vorstellen, es ist heiß, Jesus ist müde, erschöpft, er setzt sich an den Brunnen. Und dann kommt eben, wie in diesem Video, diese Frau, die nähert sich, um Wasser zu holen. Wir erfahren auch, warum sie mittags kommt, alleine. Sie ist eine Außenseiterin. Es ist ihr lieber, alleine dahin zu gehen, als mit anderen, die nur über sie schlecht reden und über sie tratschen, weil die anderen Menschen sie abgeschrieben haben. Und jetzt sieht sie da Jesus sitzen. Innerlich stockt sie und dann denkt sie, na, das ist ein Jude, der wird mich nicht ansprechen, alles gut. Sie geht weiter. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, als sie den Brunnen geht, guckt Jesus sie bewusst an und es scheint so, als wollte Jesus mit ihr reden und sie denkt noch, das kann ja nicht sein, der wird mich nicht ansprechen. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und das wird ja in dem Video auch deutlich, dass sie irritiert ist, dass ein Jude sie bittet. Es ist noch irritierender, weil Jesus ein Rabbi war, ein Lehrer. Und ein jüdischer Rabbi, das klingt für uns heute seltsam, dem war es nicht erlaubt, mit einer Frau in der Öffentlichkeit zu reden. Der Rabbi durfte in der Öffentlichkeit noch niemals mit seiner eigenen Frau oder seiner Schwester sprechen. Und jetzt spricht dieser fremde Rabbi mit dieser heidnischen Frau und sagt, gib mir zu trinken. Warum macht Jesus das? Ich glaube, Jesus wollte dieser Frau etwas mitgeben, was sie so selten erlebt hat, nämlich dass Jesus oder Gott der ersten Schritte ist, der immer zuerst auf den Menschen zugeht, bevor du oder ich schon irgendwas von Gott wollten oder von ihm wussten, kommt Gott uns schon entgegen. Den ersten Schritt tut immer Gott, auch wenn wir das manchmal gar nicht mitkriegen. Ne? Die Frau ist nämlich schon lange auf Suche, sie ist isoliert, einsam und Jesus streckt ihr die Hand aus, wenn er sagt, gib mir zu trinken. Das ist für die Frau etwas ganz Besonderes. Sie ist für ihn nicht ein Opfer, sondern sie darf ihm helfen. Er bittet sie um Hilfe und ehrt diese Frau und sagt, du kannst jetzt meinem Bedürfnis nach Wasser Abhilfe leisten, du kannst mir helfen. Das ist eine Wertschätzung, die sie wahrscheinlich selten erlebt hat. Und jetzt ist die Frau an der Reihe. Jesus spricht sie an und sie muss reagieren. Wie gehe ich damit um, dass mich dieser wildfremde Mann anspricht, ein Jude? Und irgendwie bleibt sie am Brunnen, sie läuft nicht weg, sie geht dem nicht aus dem Weg. Und es entsteht ein seelsorgerliches Gespräch, das wir gleich noch verfolgen werden. Aber nimm das als allererstes mit, Gott geht Menschen nicht aus dem Weg. Es kann sein, dass dir Menschen aus dem Weg gehen, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist. Es kann sein, dass Menschen schlecht über dich reden. Es kann sein, dass du schlecht über dich denkst. Aber das Erste gilt wirklich, Gott ist immer der, der den ersten Schritt auf dich zumacht. Man könnte sagen, der Schöpfer der Sterne wendet sich an jeden Einzelnen, der heute hier sitzt und sagt jedem Einzelnen, ich liebe dich. Ich habe Interesse an dir und deinem Leben. Und ich gehe nicht an dir vorbei, wie das die anderen getan haben. Und das Schöne ist, Gott liebt dich nicht, weil er muss, sondern Gott liebt dich, weil er es möchte. Der hat sich entschieden, dich und mich zu lieben. Und der liebt uns mit allem, was wir mitbringen. Der liebt vielleicht nicht alles, was wir tun. Auch deine Mutter, wenn sie klug ist, wird nicht alles mögen, was du tust. Aber sie wird erstmal dich so annehmen, weil du ihr Kind bist. Und Gott ist genauso zu uns. Er liebt uns, auch wenn manches in unserem Leben schief läuft und krumm läuft. Er geht uns aber nicht aus dem Weg. Das ist etwas Besonderes. Und dann bietet Jesus dieser Frau, wir lesen uns nochmal Johannes 4, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Die Frau hat noch nicht verstanden, von was Jesus hier spricht. Die sagt, du hast ja noch niemals eine Kelle dabei, wie willst du mir Wasser geben? Die hat die Tiefe des Gesprächs nicht verstanden. Aber Jesus fordert diese Frau hier schon mal auf, vertraust du mir, vertrau mir, dass ich in deinem Leben etwas anderes machen kann. Und sie ist bereit, auf diesen ersten Schritt Gottes zu reagieren. Und damit komme ich jetzt zu dir und zu mir. Wie gehen wir mit Gottes Einladung um? Vielleicht hast du in den letzten Tagen gespürt, dass Gott zu dir gesprochen hat, in dein Herz gesprochen hat und irgendwas angerührt hat. Vielleicht auch heute Morgen. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich möchte das mal vergleichen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Kirche in Oppenheim. Ich war nicht da, ich habe das Beispiel nur gelesen. Wo jemand die Kirche in Oppenheim besucht, die ist von außen auch wirklich schön, und hat das angeguckt und hat gesagt, jetzt habe ich alles gesehen, es gefällt mir, nur die Bilder, die Fenster sind ein bisschen dunkel. Ne? Und hat gesagt, aber die Kirche hat mir gefallen. Der Küster kommt gerade vorbei und hört diese Worte und sagt, ja, die Bilder, die Fenster sind ein bisschen dunkel, kommen Sie doch erstmal mit in die Kirche. Wollen Sie denn mit rein? Und sagt, ja, ich komme mit rein. Dann geht er mit in die Kirche und dann sieht er die Fenster von außen, mach einmal ein nächstes Bild, ist nur eins dieser Kirchenfenster, was man von innen erkennt, die Schönheit, da wird das Evangelium erzählt. Manchmal sind Kirchenfenster für Leute, die damals nicht lesen konnten. Ne? Da wird das Evangelium erklärt, dass sie es sehen können. Und er sieht es und ist erstaunt. Und dann sagt er, danke, weil er es verstanden hat, dass es ein Unterschied ist, ob man draußen steht oder drinnen ist. Wisst ihr, Ähnliches gilt, wenn Jesus uns einlädt. Man kann als Zuschauer draußen bleiben, sozusagen vor der Kirche, vor Jesus und sagen, nett, klingt interessant, manches ist mir vielleicht ein bisschen dunkel. Aber wenn man Jesus erkennen möchte, dann muss man es so machen wie in dieser Kirche. Man muss den Mut haben, sozusagen hineinzugehen, sich von innen das anzuschauen, Jesus selbst zu begegnen, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Ich sage mal so, von draußen kann man Jesus nicht erkennen. Man muss sich einlassen auf Jesus, Verbindung mit ihm eingehen. Und dann wird man die wahre Schönheit des christlichen Glaubens entdecken. Es gibt sie, die wahre Schönheit des christlichen Glaubens, das ist nämlich Jesus selbst. Dann wird man Jesus erkennen und entdecken und sehen, dass das ganz anders ist als das, was ich von außen gedacht oder gesehen habe. Also wenn Gott den ersten Schritt auf dich zumacht, möchte ich dir Mut machen, dann nicht da stehen zu bleiben, sondern ihm zu vertrauen, sich darauf einzulassen, um eben zu entdecken, wer Jesus wirklich ist. Das Zweite, was wir in dieser Geschichte lernen, der Blick ins Innerste. Wisst ihr, die Frau, die entscheidet sich ja, dass sie nicht draußen stehen bleiben will, vor der Kirche. Sie läuft ja nicht weg. Sie unterhält sich mit Jesus, kommt ins Gespräch. Sie ringt so ein bisschen in diesem Gespräch. Aber sie bittet Jesus, ich möchte gern von diesem Wasser trinken. Und dann tut Jesus etwas, man könnte fast sagen, etwas Fieses. Das ist nicht fies, das ist wichtig. Er kommt auf den wunden Punkt ihres Lebens zu sprechen. Mitten in diesem schönen Gespräch sagt Jesus plötzlich in Vers 16, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Und man merkt schon, dass der Frau das unangenehm ist, die windet sich so ein bisschen wie ein Aal und sagt, ich bin nicht verheiratet. Und in dieser Geschichte wird so deutlich, da wird sogar erzählt, dass Jesus die Namen und die Geschichten der Männer weiß, was in der biblischen Geschichte nicht steht, aber es wird so gewesen sein, dass er das wusste. Und Jesus sagt ihr dann, ohne dass sie das erzählt hat, 5-mal warst du verheiratet, der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann, da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus holt bei der Frau sozusagen die Wahrheit über ihr Leben ans Tageslicht. Und das macht Jesus nicht, um die Frau zu beschämen, wie das die anderen tun, sondern Jesus weiß, diese Frau muss der Realität ihres Lebens ins Auge schauen. Das wurde an diesen Abenden auch deutlich. Man kann Probleme nur verändern, wenn man sie erkannt hat. Wenn man erkannt hat, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung, ich brauche eine Veränderung. Und darum macht Jesus das. Sie muss also ihre Schattenseiten erkennen, ihre Enttäuschung, ihre Sehnsucht, ihre Sünde. Darum fordert Jesus sie auf, das zu tun. Wisst ihr, Jesus will mit Menschen nicht über Religion sprechen, sondern er will mit Menschen über dein Leben sprechen, über das, was dich ausmacht, was dich beschäftigt. Er will ja unser Leben gut machen, verändern, dass unser Leben gelingt. Und das ist was anderes als Religion. Religion, das besteht aus Regeln und Geboten. Was Jesus will, ist Leben. Er will der Frau wirklich Leben geben. Ein Leben, das für sie auch wertvoll ist. Und stellt euch vor, wie weh das für diese Frau getan hat. 5 Ehemänner gehabt. Es steht nicht da, was mit den Ehemännern passiert ist, ob die jetzt teilweise weggeschickt haben oder ob sie verstorben sind, wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Und stellt euch fest, ihr wart 5-mal verheiratet, jedes Mal habt ihr ein Stück eures Herzens verschenkt an einen Mensch, dann ist er vielleicht verstorben oder man hat euch weggeschickt. Und jetzt ist sie mit einem Mann zusammen, der sie noch niemals mehr würdig findet zu heiraten, der nur so mit ihr zusammen ist. Ich weiß nicht, ob man so ein Stück verstehen kann, wie tief diese Frau wahrscheinlich verletzt war, über ihr gescheitertes Leben, wie viel kaputt gegangen ist. Man kann nur ahnen, welche Verletzungen sie mit sich herumgetragen hat. Wir haben schon mal vor Jahren das Bild von Sieger Köder, das habe ich noch mal mitgebracht. Das finde ich sehr schön. Der Maler Sieger Köder hat also diese Geschichte gemalt. Es zeigt den tiefen Brunnen. Oben am Brunnenrand sieht man also die samaritanische Frau. Die guckt in den Brunnen. Wenn ihr jetzt unten genau hinguckt, sieht man unten im Brunnen 2 Gesichter. Also das kann man, ihr bekommt die Karte nachher geschenkt, dann könnt ihr es besser sehen. Sie sieht im Brunnen 2 Gesichter, sich selbst und Jesus, der mit ihr in den Brunnen guckt, der mit ihr ihr Leben anschaut. Die Frau erkennt im Gespräch mit Jesus, wer sie wirklich ist. Sie erkennt ihre Verletzungen, aber sie sieht auch, ich bin nicht allein. Na, Jesus guckt mit mir in diese Tiefe meines Lebens. Der ist sozusagen bei mir, er stellt sich an meine Seite. Und wenn Jesus mit ihr in diesen Brunnen schaut oder unten schon ist, sagt er ihr, ich kenne dein ganzes Leben, ich kenne alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Na, Jesus sagt dir sozusagen, ich weiß um deine Lebensgeschichte. Ich weiß um deine erfolglosen Versuche, geliebt zu werden von einem Mann, der dich so annimmt, wie du bist. Ich weiß um deine Sehnsucht, um deine zerbrochenen Lebensziele. Ich weiß um die Krisen, die du erlebt hast. Wenn man einen Ehepartner verliert, vermutlich ist auch einer der Partner verstorben. Das zerrüttet auch. Das ist auch schwer. Und Jesus sagte, ich sehe auch dein Gefühl und weiß, dass das alles für dich nicht ausreicht, dass du auf der Suche bist. Damit komme ich jetzt wieder zu dir und zu mir. Das ist die zweite wichtige geistliche Wahrheit. Wenn Gott uns auffordert, uns mit dem zu beschäftigen, was in unserem Leben auch schiefgelaufen ist, dann gilt immer, dass er mit dir in diese Tiefe guckt. Dass er mit dir anguckt, was zerbrochen ist. Manchmal ist man erschrocken über sein eigenes Herz, wenn man sich mit dem beschäftigen muss, was einen ausmacht. Manchmal hat man selber an sich, mit sich Probleme, wenn man ins Dunkle schaut, ins Schwere, ins Traurige, wenn man einsam ist. Ich kenne jetzt manche nur oberflächlich oder manche ein bisschen, aber keinem so gut, dass ich sagen könnte, wie es in dir im Moment in der Tiefe deines Lebens aussieht. Ich höre ja nur, was Menschen mir sagen. Ich weiß nicht, welche Verletzungen du mit dir rumträgst, ob es Dinge gibt, die dir das Leben schwer machen. Manches kann doch wirklich frisch sein und wehtun. Manches ist vielleicht schon vernarbt. Aber glaub mir, hier wird kein Mensch sitzen, davon bin ich überzeugt, der nicht Emotionen hat und schon mal in der Seele geblutet hat, denen schon mal wehgetan hat, Dinge verletzt haben, der schon mal erlebt hat, dass Träume sich zerschlagen haben, dass Dinge anders liefen als gedacht. Man darf das ruhig beim Namen nennen. Ich möchte euch Mut machen, auch zuzugeben, wenn sowas im Leben da ist. Gott weiß um deine Verletzungen. Es gibt ein schönes Zitat im Alten Testament, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ich mache es aber trotzdem nochmal. Da heißt es im Psalm 56, sagt David, du zählst all meine Klagen, sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Das sagt David, weil es damals den Brauch gab, wenn Soldaten in den Krieg zogen, hatten sie ein kleines Fläschchen gekauft oder ein Tonkrügchen, Glas gab es ja da noch nicht, ein Tonkrügchen mit Korken oder Deckel, haben das ihrer Frau oder ihrer Mutter gegeben und haben gesagt, damit kannst du die Tränen, wenn ich weg bin, aufbewahren. Wenn ich wiederkomme, dann kann ich sehen, wie sehr du mich vermisst hast. Die Frauen haben natürlich gesagt, klar, das mache ich. Ich weiß nicht, ob dann immer Tränen drin waren, das kann ich euch nicht sagen. Aber das steckte von dem Bild dahinter. Und dieses Bild greift Gott auf und sagt, ich habe jede der Tränen, die du in deinem Leben vergossen hast, habe ich gezählt, die habe ich aufgesammelt. Stellt euch das vor, wenn wir Christen sind, wir kommen in den Himmel und Jesus zeigt uns ein Fläschchen und sagt, ich habe alles aufbewahrt. Alles, was dir im Leben schwer gefallen ist, alles, was dir Kopfzerbrechen gemacht hat, habe ich aufbewahrt. Ich habe es registriert, ich habe es wahrgenommen und ich will es mit dir ändern. Gott weiß nicht nur um unsere Tränen, sondern in dieser Geschichte ist er auch bemüht, dieser Frau Heilung zukommen zu lassen. Also ich schließe den zweiten Punkt so ab, damit man das nochmal in Erinnerung hat, dass Gott uns sagt, ich bin bei dir. Du bist mir unendlich wertvoll und ich helfe dir, dein Leben ins Reine zu bringen, Dinge aufzuarbeiten. Manchmal geht das auch dann noch mit fachlicher Hilfe, also nicht falsch verstehen, aber es ist wichtig, sich der Vergangenheit zu stellen, damit man in der Gegenwart leben kann, Luft hat, atmen kann, damit man frei werden kann von Dingen, die einen fesseln, die einem das Leben manchmal schwer machen. Und Jesus sagt, schau mutig in die Tiefe, ich bin bei dir, ich halte es bei dir aus. Egal, was du erzählen würdest, Jesus läuft nicht weg und sagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das war zu viel, sondern Jesus hält es bei dir aus und bei mir. Und dann erzählt Jesus uns vom Vater im Himmel, vom neuen Leben, von Vergebung und dem, was das bedeutet. Das ist der dritte Gedanke, das neue Leben. Also die Frau ist also jetzt herausgefordert, ne? Jesus fordert sie auf, sozusagen sich ihrem Leben zu stellen. Und dann macht die Frau etwas, was wir manchmal auch machen. Ich empfinde es so, sie lenkt ein bisschen von sich ab und kommt auf ein theologisches Thema. Ne, beten wir nicht, ist das mit dem Tempel, wie ist das denn, ihr habt den, wir haben den. Plötzlich ist sie bei Diskussionen über Theologie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt, wenn man mit Menschen über was Persönliches spricht, was manchen Menschen zu tief geht, passiert das manchmal, dass Menschen plötzlich das Thema wechseln, was durchaus legitim ist. Ne? Man muss nicht mit jedem über alles reden, aber es ist eine Taktik manchmal, dann ist schöner, über Theologie zu sprechen. Ne? Die Frau könnte ja sagen, ich war 5-mal verheiratet. Mit wem bin ich dann im Himmel verheiratet? Und wenn ich im Himmel bin, lebe ich ja ewig, feiere ich dann irgendwann Plutonium-Hochzeit oder so. Man könnte über theologisch viele Dinge streiten. Jesus geht so ein Stück weit drauf ein, ne? Erklärt ihr, mit Geist und Wahrheit muss man anbeten. Aber eigentlich lässt Jesus sie aus der Nummer nicht raus und er kommt am Ende auch wieder zu dem eigentlichen Thema zurück. Sie selber sagt nämlich, dass sie weiß, dass irgendwann der Messias kommt, der gesalbte Retter, bedeutet das. Und dann sagt Jesus, was sie wieder herausfordert, jetzt liegt es wieder an ihr, diesen Satz in Vers 26, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ich bin der, von dem du gerade gesprochen hast, auf den alle warten, der ist jetzt hier und jetzt liegt es an dir. Und das Schöne an der Geschichte ist, im Bibeltext wird es nicht ganz so deutlich, es wird nur deutlich, dass sie eben losrennt und allen anderen von Jesus erzählt und sagt, kommt, das müsst ihr selber erleben, da ist einer, der kennt mich, der hat mich nicht weggeschickt, der hat mich eingeladen, lernt ihn selber kennen. Die Frau rennt los und durch sie kommen dann andere Samaritaner zu Jesus und die sagen dann später zu der Frau, du hast uns zwar eingeladen, aber jetzt sind wir zu Jesus gekommen, weil wir ihn selber gehört und erlebt haben, weil wir selber wissen, der ist der Messias. Und stellt euch das vor, was für die Frau anders ist. Vielleicht kennt ihr so Tage, wo man morgens aufwacht und am Abend nicht weiß, dass alles anders ist, als man es an dem Morgen gewusst hat. Denn manchmal gibt es so Ereignisse, die das Leben von einem Moment zum anderen vollkommen umwerfen, was keiner planen kann. Als die Frau am Morgen in den Spiegel geguckt hat, also die Spiegel, die es damals gab, ich weiß auch nicht, ob sie einen hatte, aber wenn sie in einen Spiegel geguckt hat oder in die Wasseroberfläche und sich gesehen hat, hat die Frau morgens ein Gesicht gesehen, das sie selber wahrscheinlich abstoßend, hässlich fand, ungeliebt. Die hat in den Spiegel geguckt, hat gesagt, ich muss damit irgendwie zurechtkommen, es fällt mir schwer, man weiß es nicht. Aber es war mit Sicherheit für sie nicht leicht. Und stellt euch vor, als sie an diesem Abend in den Spiegel schaut, schaut sie das erste Mal in ihrem Leben seit langer Zeit wieder in den Spiegel und muss sich nicht mehr hassen. Sie guckt in den Spiegel und weiß, ich bin von Gott geliebt. In einem Tag, so eine Veränderung, radikal. Die ist gekommen, um Trinkwasser zu holen und Jesus sagt, ich habe dir lebendiges Wasser geschenkt. Also den Sinn des Lebens, dein Leben neu gemacht. Und diese Einladung, die Sehnsucht, Leben, also das, was wir eigentlich suchen, zu stillen, Sitt zu machen, beim Trinken heißt es ja Sitt zu machen, dazu lädt Gott ein. Immer wieder in der Bibel. Ich lese euch noch eine andere Stelle, damit man sieht, das ist so ein Programm Gottes aus dem Alten Testament, Jesaja 55. Da lässt Gott durch den Propheten Jesaja sagen, Herr, wer Durst hat, hier gibt's Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nichts. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nichts satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Jetzt kommt so ein bisschen das Negative, ne? Dass Gott manchmal traurig auf uns Menschen schaut, also traurig, weil er sieht, wie wir mit unserer Jagd nach Erfolg, nach Ansehen, nach Ruhm, nach materiellen Dingen uns manchmal selber kaputt machen und nicht das finden, was wir brauchen. Dass Gott uns sozusagen zuruft, Frank, warum gibst du denn Geld aus für Brot, das nichts taugt? Warum ist dir das so wichtig? Da findest du nicht das, was dich wirklich satt macht oder Sitt macht. Zu Jesus, der Quelle des lebendigen Wassers, lädt Jesus uns ein, ohne Voraussetzung. Es kostet nichts, uns kostet es nichts. Jesus kostet es das Leben, aber für uns ist es kostenlos. Wir müssen nur bereit sein, Jesus in unser Leben zu lassen, ihn Herr sein zu lassen, aber alles andere tut er. Jesus ruft uns also zu, Herr mit dir, Herr mit deinen Zweifeln, mit deinen Ängsten, mit deiner Not, mit deiner Schuld, Herr mit deinem ganzen Leben. Und ich wünsche dir, dass du den Mut hast, falls du es noch nicht getan hast, dich darauf einzulassen, Jesus in dein Leben zu lassen. Vielleicht ist das manchmal so paradox, wie es ein Taxifahrer in Südafrika erlebt hat. Der Taxifahrer war war mit Nelson Mandela im Gefängnis, weil beide als Schwarze für Freiheit gegen die Apartheid gekämpft haben. So. Er war mit ihm im Gefängnis, nachdem er frei ist, nach langer Zeit nimmt ihn seine Frau das erste Mal mit im Gottesdienst, er hält nichts vom christlichen Glauben, vielleicht ist das für manchen heute auch so, er ist mehr Gast, und mitgenommen worden gegen seinen Willen und sitzt dann hier. So ähnlich war es bei ihm auch, er sitzt im Gottesdienst und dann geschieht das Ungewöhnliche, fragt der Pastor, wer von den anwesenden Männern Lust habe, zu einem gemeinsamen Wochenende mitzufahren, wo man mehr über Jesus erfährt. Und dann stupst ihn seine Frau überrascht und sagt, warum hast du deinen Arm gehoben? Und er sagt, was, ich habe meinen Arm gehoben, habe ich gar nicht, weiß ich selber nicht, warum ich meinen Arm gehoben habe. Aber er fährt mit auf dieses Wochenende, weil in ihm doch eine Sehnsucht ist nach Leben, nach Begegnung. Und er verbringt das Wochenende mit Christen. Und auf diesem Wochenende hat er den Eindruck, dass Gott ganz intensiv mit ihm redet, Dinge in seinem Leben aufarbeitet. Und er entscheidet sich, sein Leben Gott anzuvertrauen, obwohl er es gar nicht vorgehabt hatte. Schräge Geschichte. Er beginnt eine Freundschaft mit Jesus, die sein Leben verändert. Und Elke Werner, die erzählt die Geschichte, begegnet diesem Taxifahrer in Südafrika und freut sich, dass Gott manchmal so kreativ ist, wie er seine Wege mit uns Menschen hat. Also ich schließe das ab. Jesus möchte unser Leben neu machen. Das Wasser, das er gibt, das wird wirklich den Durst der Seele stillen. Und Jesus sagt uns heute, das biete ich dir an, jedem Menschen, der von dann trinken möchte. Nimm das mit, den ersten Schritt in deinem Leben macht immer Gott auf dich zu. Auch heute Morgen ist es vielleicht der erste Schritt. Vielleicht war er auch schon. Und er lädt dich ein, auf dieses Angebot zu reagieren. Und wie vorher in der Erzählung mit der Kirche, möchte ich dir Mut machen, nicht draußen stehen zu bleiben, sondern zu sagen, manches erfährt man nur, wenn man Vertrauen wagt. Und Jesus lädt ein, ihm zu vertrauen. Zum Zweiten habe ich uns deutlich gemacht, dass Jesus mit uns auch das Schwere in unserem Leben anschauen will. Versagen, Schuld, Scheitern, das ist nicht immer schön, aber es ist für uns wichtig. Es tut uns gut. Und die Frage an dich ist, vielleicht auch wenn du schon Christ bist und manches in deinem Leben immer noch schlummert, bin ich bereit, mit Jesus in meinen Brunnen zu schauen, darf er mit reingucken. Und zum Dritten, zum Letzten nochmal, nur Jesus wird die Sehnsucht nach Leben wirklich stillen können. Darum war diese Themenabende My Way, das war ein bisschen irritierend, ne? Weil es geht ja gar nicht um My Way, aber gestern Abend wurde es aufgelöst, fand ich, dass nochmal gesagt wurde, My Way gelingt am besten, wenn es His Way ist, wenn ich mit Jesus mein Leben gestalte. Ne, dann wird es wirklich mein Weg des Lebens, so dass das Leben gelingen kann. Und als Schluss nochmal, falls du wirklich da Interesse hast, mit Jesus einen Anfang zu machen, nicht einfach weggehen. Heute ist immer noch eine gute Gelegenheit, vielleicht auf mich zuzukommen und zu fragen, ich wüsste gar nicht, wie das geht, was mich machen muss, wie das funktioniert. Es ist nicht schwierig. Man muss nur Jesus einladen in sein Herz und bereit sein, ihn Herr des Lebens sein zu lassen. Das kann manchmal nachher vielleicht dann kompliziert werden, weil man vielleicht manche Dinge dann merkt, manches will Gott in meinem Leben in Ordnung bringen, das will ich gar nicht verschweigen, aber es ist wichtig, erstmal einen Start zu machen. Herzliche Einladung an dich, komm gerne auf mich zu, wenn du das möchtest. Als Geschenk haben wir etwas für euch mitgebracht, damit ihr weiter darüber nachdenken könnt. Vielleicht sagt ihr, das ging mir alles zu schnell, an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich möchte weiter darüber nachdenken. Jeder von euch bekommt gleich von mir am Ausgang dieses Bild von Sieger Köder. Dann könnt ihr es mal umdrehen, dann könnt ihr vielleicht Jesus und die Frau besser erkennen. Da sind auch so ein Text drauf zum Nachdenken, zum Nachsinnen und könnt euch weiter Gedanken zu machen. Ich stehe gleich da und verteile das an euch und möchte euch Mut machen, da weiter darüber nachzudenken. Amen. Jetzt bete ich nochmal. Herr, ich danke dir für diese Einladung, die du ausgesprochen hast, wie du der Frau begegnet bist. Das tut gut, auch mir, dass du ja, den ersten Schritt auf den Menschen zumachst und dass du uns erstmal liebst und uns einlädst und unser Leben verändern willst. Was ein bisschen schwieriger ist, ist dieser zweite Gedanke, dass wir manchmal aufgefordert sind, Dinge in unserem Leben loszulassen, aufzuarbeiten, in die Tiefe zu blicken. Das geht manchmal alleine, manchmal brauchen wir Hilfe. Hilf uns, dass wir das auf gute Art und Weise mit dir und vielleicht noch mit einem Unterstützer, einem Seelsorger oder einem Fachmann, Fachfrau aufarbeiten können, dass wir an manche Dinge vielleicht rangehen können, die wir liegen gelassen haben. Und ich danke dir, dass du versprichst, an unserer Seite zu sein. Das ist gut, das erleichtert die Arbeit vielleicht oder die Zuversicht, dass es gelingt mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du dieses Wasser auch uns anbietest, Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir davon trinken dürfen, dass unser Leben neu werden kann. Und für die, die schon mit dir leben, dass wir einfach wieder dankbar sind, dass wir mit dir ja, all das haben, dass du uns Leben in Fülle schenkst. Dafür wollen wir dich loben und preisen und ja, wir laden dich ein, uns da zu begegnen, wo wir sind, uns da abzuholen, wo wir stehen. Amen.